Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen und willkommen im Persönlich heute aus dem Foyer vom Stadttheater Bern mit zwei Gästen, die sich mit Materien befassen, wo nur wenige den Einblick drin haben. Margrit Meyer, sie ist ursprünglich studierte Wirtschafts- und Staatsrechtlerin, sie ist 64. Ihr Hauptinteresse gilt aber im Spirituellen. Sie ist unter anderem Präsidentin der Schweizerischen Vereinigung für Parapsychologie. Der Gerhard Schroth ist 62, hat Philosophie und Medizin studiert und ist heute Hirnforscher am Inselspital Bern. Er leitet dort die Neuroradiologie. Das ist der Ort, wo man mit Hilfe von Computer schauen kann, wie es im Hirn aussieht. Herzlich willkommen. Margrit Meyer, wenn Sie jemandem Unbekannten erzählen, Sie seien Präsidentin der Vereinigung für Parapsychologie, was ist so im Durchschnitt die Reaktion der Leute?
Ja, das ist interessant. Die Reaktion der Leute ist so wie das, was sie sich vorstellen unter Parapsychologie. Und das ist oft etwas total spannend, aber ein bisschen schlüpfrig. So fast wie wenn man in ein Bordell würde gehen und so. Es interessiert, es fasziniert. Aber man muss es dann auch wieder weglegen oder verurteilen oder einfach wieder in die Normalität zurück.
Erzählen Sie es einfach so und so fort?
Nur wenn ich gefragt werde.
Gerhard Schroth, Sie sind Hirnforscher. Wenn Ihnen jemand begegnet wie Margrit Meyer, was würde Ihnen so als brennende Frage unter den Nägeln brennen?
Ja, ich würde erst mal denken, spannend. Und dann kommen natürlich ganz viele Fantasien, Schottland, Schlösser, Geister, dann irgendwelche Leute, Parapsychologen, die wissen oder meinen zu wissen, was andere denken. Dann Uri Geller, natürlich, war doch ein Schweizer, glaube ich, ja, der dir die Gaben verbogen.
Israeli.
Entschuldigung.
Ja. Aber ja. Er hat viel in der Schweiz gemacht. Ja.
Darum habe ich ihn da. Ja.
Das war also, er, der die Löffeli mit Gedanken verbogen hat.
Genau.
Ja, und ist es ein Trick gewesen?
Bis heute nicht widerlegt, nein.
Das wäre so ein bisschen das Umfeld. Ja. Und natürlich ein bisschen Skepsis, trotz allem.
Es ist ja spannend, wenn man schaut, wie die Leute das auch wahnsinnig interessiert, das Thema, wenn man davon redet, dann wird gelost. Das ist spannend. Verglichen damit zum Beispiel, wie häufig das Parapsychologie in den Medien auftaucht und behandelt wird, ist ja dann eben eher weniger. Oder wenn, dann geht es irgendwo ins Negative, es geht um Scharlatanerie etc. Wie erklären Sie sich das, dass man offenbar offiziell Schwierigkeiten hat, mit der Parapsychologie zu leben?
Also ich kann das ganz einfach erklären. Sehr viel ist Humbug. Das ist wirklich sehr viel ist Humbug, sehr viel ist Scharlatanerie. Es ist ein Gebiet, wo es keine Referenz gibt, wo es nicht ein medizinisches Staatsexamen gibt und so weiter und so fort. Jeder kann sich dort profilieren. Jeder kann einen finden, der noch ein bisschen dümmer ist als er. Das ist fantastisch. Ne? Das ist eine Bühne, die man sonst nicht hat, von Selbstverwirklichungen. Das ist sicher das eine. Aber es gibt schon noch etwas anderes, wo tiefer geht. Es gibt auch eine seriöse parapsychologische Forschung. Und die wird eigentlich, stelle ich fest, von einem Teil der Wissenschaft nicht ernst genommen. Das ist irgendwo gefährlich. Das wäre ein Paradigmenwechsel damit verbunden. Zum Beispiel ein Thema, wo ich jetzt, ich tue seit 15 Jahren mache ich Feuerläufe. Wenn Sie auf Google gehen und lesen, sind Feuerläufe bis ganz suspekt. Aber es findet statt. Und es findet statt über 800 Grad heiße Kohle, kann man gehen. Aber man kann sich auch verbrennen. Also es ist...
Ja, Sie haben gefragt, warum stößt es auf Ablehnung? Oder ich würde sogar sagen, es macht zum Teil Angst. Angst macht immer das, was nicht bekannt ist. Man geht dort mit Phänomenen um, die unberechenbar sind, die man nicht kennt. Und ich meine, ich könnte jetzt sagen, Restrisiko oder wie auch immer, was passieren kann, wenn man glaubt, Dinge zu beherrschen, das ist schon zum Teil unheimlich. Und dann gibt man sich aber in Bereiche, die man wirklich nicht kontrollieren kann. Vielleicht gibt es einzelne Experimente, können wir noch drüber reden, wo man so einen Eindruck hat, es existiert sowas wie, dass man Dinge bewegen kann oder jetzt wie Uri Geller oder dass man Gedanken lesen kann. Und ich glaube aber auch, dass diese Urangst zum Teil berechtigt ist. Denn wenn Sie zurückgucken, so in die Geschichte, Parapsychologie, muss man jetzt nicht mit dem Wort belegen, aber es ist noch nicht lange her, dass Leute zum Beispiel Hexen verbrannt haben. Den Hexen hat man unterstellt, dass es Frauen sind und meistens waren es engagierte, kluge und sehr fortschrittliche Frauen, dass die zum Beispiel vergiften können den Brunnen oder das Tier des Nachbars oder es gab eine Fehlgeburt, dann war die und die dran schuld. Heute wird man es belegen mit dem Begriff Telekinese. Also es gibt über Gedanken oder wie aus irgendwas kann man auch, wenn man es positiv was machen kann, und Feuerlaufen ist sicher was Hochinteressantes, kann man natürlich auch immer Negatives machen. Gehören immer beide Seiten dazu. Aber dass man was vielleicht machen kann oder dass man denkt, man kann was machen, was man nicht kontrollieren kann, das ist ja fast so schlimm wie bei den Bankern, ne? Die Gelder hier hin und her schieben. Also. Aber genau die Sachen, Transparenz und auch Durchsichtigkeit und irgendwie, was steckt dahinter, das ist, glaube ich, das, was zunächst mal Distanz schafft oder Ängste.
Ja, und ich gebe Ihnen völlig recht, eins von den Phänomenen, die Leute am meisten erleben, ist Spuck. Nicht? Plötzlich klopft es daheim und so weiter. Und wenn Sie jetzt daran glauben, dass das Geister sind, dann haben Sie ein Problem. Dann werden Sie wahrscheinlich schlecht schlafen. Und so. Also ein von den besten Schützen, die wir haben, ist zu sagen, komm, das Zeug ist doch alles Humbug. Das gibt es gar nicht. Nicht? Also das ist ein Schutz. Also das materielle Weltbild ist nicht nur schlecht. Das ist ein Schutz, der uns von dünnen Grenzen irgendwo schützt.
Gerhard Schulz, das ist sicher. Als Hirnforscher bewegen Sie sich nur in diesem materiellen Weltbild. Würden Sie sagen, Parapsychologie ist Humbug oder sagen Sie, die Welt aussen dran, die gibt es?
Das ist schwierig. Ich meine, wenn Sie immer nur in Ihrer Welt bleiben, in dem, was man kennt, in dem, was vertraut ist, dann gibt es natürlich keine Entwicklung. Ich meine, die Entwicklung oder Visionen oder was auch immer setzt voraus, dass man drüber rausgeht. Es gibt übrigens ganz interessanten, früher hat man, gibt's so, es hängt mit Parapsychologie zusammen, Gott und das Weltall und so. Früher gab es einen Gottesbeweis, Descartes hat den, glaube ich, gemacht, versucht, Gott zu beweisen, dass Gott existiert. Die Überlegung, weil Sie sagen immanent, war die, wir haben den Begriff des Unendlichen, den Begriff des Allfürsorglichen, da wir beschränkt sind, können wir das eigentlich gar nicht denken. Das außerhalb unseres Verstandes. Wenn man es nicht denken kann, muss es Existenz sein. Also so als Beispiel. Aber ich glaube, dass man kann, auch in Medizin, wenn man zurückschaut, wir haben Sachen geglaubt und Sachen entwickelt, noch die letzten Jahre, wo wir überzeugt waren und heute wissen wir, man hätte es besser machen können. Also es gibt vieles außerhalb und das ist auch die Faszination von der Parapsychologie. Gibt es irgendwelche Erden noch irgendwo, gibt es intelligente Wesen, das ist ja alles nicht bekannt. Und das ist ein ganz, ganz breite Spannbreite. Es gibt viel zwischen Himmel und Hölle oder Erde oder wie auch immer, was man eben nicht wissen.
Schulweisheit nicht.
Ja, das stimme ich voll zu. Darf sich da nicht aufblasen und glauben, man wüsste da alles.
Wir werden definitiv in dieser Stunde noch ein bisschen tiefer graben zwischen Hirn und Parapsychologie. Was mich interessiert, Margrit Meyer, das ist ja nicht etwas, wo Sie einfach immer gehabt haben, aber Sie sind als Kind offenbar sehr schon an spirituellen Themen interessiert gewesen. Wie muss man sich Margrit Meyer vorstellen als Zwergli, als Kind?
Ja, die kleine Margrit Meyer war eine, die jeden Sonntag in die reformierte Kirche gegangen ist, wo mit 14 theologische Vorlesungen gegangen ist, wo alles hat wollen wissen über Theologie und über Gott und so. Und wo mit 16 eine Krise gekommen ist und gesagt, und die Bibel vorgeschossen hat und gesagt hat, das ist alles Humbug. Weil das Weltbild, also von, gut, das ist jetzt vorsichtig, man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass man die Kirche nicht verurteilt, aber ein Teil von der Kirche lebt doch noch sehr im Begriff von der Sünde. Und irgendwann einmal, das ist von mir aus eins der unproduktivsten Wörter, die es gibt. Von mir aus gesehen gibt es keine Sünde. Das ist ein Wort, das man fortgehen kann. Das macht einem kleiner, als man ist. Und irgendwann habe ich das begriffen und habe es fortgehen.
Ihr Bruder ist Pfarrer, Gerhard Schroth.
Ja, ja, also da stimme ich Ihnen voll zu. Also nicht nur auf der Alm gibt es keine Sünde. Das ist ja gar nicht frei. Ich finde, der Begriff Sünde ist wirklich was, ja. was ganz Philosophisches und auch was ganz, ganz Wichtiges. Ja, ich bin in so einem kleinen Schwarzwalddorf groß geworden, also mit 70 Einwohnern. Als ich so 10 war, haben wir uns verbessert, sind wir in ein Dorf gezogen mit 700 Einwohnern. Ich habe 2 ältere Brüder eben. Der Älteste ist dann Pfarrer geworden, der Mittlere Manager und mich hat man halt ins medizinische Handwerk geschickt. Nein, das hat sich so entwickelt. Und aber die Prägung ist sicher die einerseits von kleinen Dörfern, kleinen Gemeinschaften, ja, wie man es auch, wir haben zum Beispiel, ich habe sehr gerne Gotthelf und gelesen, eben diese Sachen waren mir von Anfang an sehr vertraut. Und auch die direkte Kommunikation, Entscheidungen, kann man den Acker da jetzt anlegen oder wie auch immer, das sind wichtige Sachen, also die direkte Demokratie, wenn man so will, oder direkte Kommunikation. Ja, also eine kleine dörfliche Gemeinschaft. Und natürlich, was im Schwarzwald ist, wie auch hier, Protestantismus, also Pietismus nennt man das da. Ja. Diese Bigotte-Form, die natürlich in furchtbarer Art und Weise eben mit Sünde auch arbeitet.
Wie ist das gewesen bei Ihnen daheim?
Ja, wie soll ich das sagen? Also, wir waren wirklich streng protestantisch, also die Mutter vor allem, die war schon ein bisschen fanatisch fast so um Dings, aber eine sehr, sehr, also eigentlich war das Hauptproblem, ob die Rüble im Garten gedeihen oder, weil man war zum Teil Selbsternährer und hat aufs Haus gespart, ne, oder Häusle bauen und was der Kuckuck. Aber trotz allem, es gab Sachen, also Katholen muss man aufpassen. Entschuldigung, weil die dürfen alles beichten, also Dinge. Also dieser Begriff.
Das ist der Mutterspekt.
Fasching ist furchtbar, ne? Also Dinge und eben Begriff der Sünde und Schuld und dieses Gedrücktsein, was dem Menschen nicht ansteht. Man macht Fehler und dann sagt man, ich habe Fehler gemacht oder das und das und dann versucht man es zu korrigieren und zu lernen. Dazu ist Gehirn da, dass man die Dinge wahrnimmt. Sünde hemmt alles an Entwicklung, also Sündengefühl und Schuldgefühl. Also.
Aber es führt ja je nachdem auch eine Gesellschaft und hilft, dass man nicht ganz zum Ruder rausläuft, oder?
Ja, ich glaube, da gibt es andere Mechanismen, die viel sinnvoller sind. Diskussion, dann Kommunikation und natürlich auch schon Grenzen, das ist ganz klar, auch Bestrafung, wenn es sein muss, hat aber trotzdem nichts mit tiefer Schuld zu tun. Ja. Wenn jemand erkennt, ich habe Fehler gemacht und das war nicht in Ordnung oder so, dann muss man es artikulieren und daraus lernen, das Lernen. Und Schuld verbaut Lernen und Schuld ist natürlich über Jahrhunderte ein Instrument gewesen, um Leute, die das nicht durchschaut haben, zu manipulieren. Und die Kirche hat da sicher noch einen Anteil. Manche versuchen sie heute noch, ne? Also so Dinge schuld, also das gerade mit was mit den Priestern in den letzten Jahren passiert ist, das ist natürlich ein System, wo sowas rauskommen muss, weil nicht diskutiert wird, weil nicht offen gesprochen wird, weil nicht letztendlich auch Folgerungen gezogen werden. Da gedeiht sowas.
Ja, ja. Und Schuld, wenn sie einfach, oder Sünd, wenn sie internalisiert wird, landet sie bei einem Selbstverständnis, so wie ich bin ich grundsätzlich nicht okay. Und das ist schlimm. Das ist Menschen kaputt gemacht.
Das Mobbing.
Das darf nicht sein.
Das Mobbing. Ja. Das Ausgrenzen von Leuten.
Ja. Gut, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Sie haben dann effektiv die Bibel in die Ecke gerührt, haben den spirituellen Weg verloren, Margrit Meyer, und sind Wirtschafts- und Staatsrechtlerin geworden.
Ja. Nützlich, praktisch, Geld kann man zählen.
Aber da sind Realität. Sie nicht selber drauf gekommen.
Es war eine Suggestion von meinem Vater und ich bin mir eigentlich noch dankbar. Also ich bin mit beiden Füße am Boden. Ich zähle auch heute noch das Geld zählen, wenn es nötig ist.
Sie sind in diplomatische Dienste eingetreten. Mhm. Also Sie haben wirklich eine Karriere gemacht und sind auf Brüssel arbeiten.
Ja, das war schrecklich. Ich hätte gerne nach New York gewählt oder nach Afrika, etwas Exotisches oder so. Und sie haben mich nach Brüssel versetzt und ja, sie können ändern. Warum haben sie mich nach Brüssel versetzt? Weil ich ungenügend war im Französisch. Das war eine Strafversetzung. Und die Arbeitssprache damals in der Europäischen Gemeinschaft war ganz klar Französisch. Also alle Nachrichtenbilder mit alles. Also das war wirklich ein Rosskuch. Aber ich habe sehr schnell Französisch gelernt. Und dann habe ich etwas über das herausgelernt. Und für mich mich hat eigentlich die Europäische Gemeinschaft nie interessiert. Das ist so eine Theorie gewesen im Studium und die machen da so etwas. Und als ich dort war, musste ich sagen, wow, Europa schafft zusammen, das ist doch grossartig. Das ist grossartig und das ist lebendig. Und Menschen aus allen Nationen von Europa sprechen die Sprachen von den anderen. Das trifft man sonst nicht so. Es gibt nicht viele Deutsche, die Französisch können, aber in Brüssel können sie es. Und die Franzosen können Deutsch und inzwischen die Schweden und alle sind dabei und so und reden die Sprachen von den anderen. Das ist eine grossartige Sache. Auch etwas, was man könnte als Bürokratie anschauen. Ich finde das toll. Ein Drittel der EG-Beamten sind Übersetzer. Damit dass man sich gegenseitig versteht. Also, dass ein Kontinent so zusammenwachsen kann. Das ist mir dort aufgegangen. Also, wegen dieser französischen Strafversetzung habe ich etwas begriffen.
Deutsch sagt, es geht schon, wenn man will.
Ja, natürlich, es geht ja. Ich meine, die EU gibt es jetzt seit 50 Jahren nicht.
Ja, finde ich sehr gut, was Sie sagen. Ich denke, es hätte gar nicht viele Alternativen gegeben. Ich finde es andererseits auch berechtigt, erstmal beiseite zu stehen und zu beobachten. Was ich aber nicht gut finde, ist, es ist ein Experiment gewesen, aus ganz bestimmten Erfahrungen und auch mit ganz bestimmten Zielen zusammenzuwachsen, Ungerechtigkeiten auszugleichen und wie auch immer, schnell auch Transfers zu machen, wie jetzt mit Portugal oder so. Das wäre sonst ein Riesenproblem. Aber was man, wenn man beiseite steht, vielleicht nicht machen soll, nicht zu sehr schimpfen. Und wenn mal dort Fehler gemacht werden, nicht gleich zu sagen so und so, sondern auch mal zu bewundern, dass da wirklich ein großes Experiment und nicht ganz erfolglos gemacht worden ist. Also so sehe ich es. Auch mit Skepsis ein bisschen und auch mit Vorbehalten. Also ich denke auch, dass dort in kleineren Kompartimenten hätte entscheiden werden sollen. Aber
also Sie haben ja in dem Sinn einen Schritt gemacht, nämlich den Schritt aus Deutschland raus in die Schweiz. Ich muss vielleicht an dieser Stelle noch sagen, Sie sind Bürger von Gümligen und verstehen mich tiptop.
Ja, ja, alles klar, natürlich. Verstehen Sie mich? Oder?
Ja. In der Schweiz lernt man ja all die Sprachen, dann geht das gut.
Hat mir sehr gut gefallen, was Frau Meyer gesagt hat. Und ich meine, Frau Meyer war eigentlich meine Vorgesetzte. Ich habe vor 20 Jahren, also von Tübingen, das ist eine kleine Universitätsstadt, ist eigentlich die Universität von Stuttgart. Und glücklicherweise, weil Wissenschaft ist enorm wichtig, hat die noch relativ viel Geld. Vor 20 Jahren habe ich angefangen im Inselspital, war 2 Jahre noch Oberarzt, vorher in Zürich. Zürich war auch schöne Zeit, aber Zürich war mir ein bisschen zu vornehm, auch zu Dings. Bern war mir eigentlich relativ vertraut. Und das Inselspital, habe ich vorher gehört, da waren Sie Verwaltung, im Verwaltungsrat. Ja, ja und das Inselspital steht ja gut da. Also klar, war jemand da, der Geld zählt. Ja. Wichtige Sachen. Also.
Was in dem Sinn klar macht, dass sie die diplomatische Karriere nicht bis zum Ende weiterverfolgt hat. Sie sind später dann auch zum Bund gearbeitet. Aber gleich noch in dieser Zeit zu Brüssel oder in diesem Dienst sind sie Ghostwriterin gewesen. Sie haben Reden geschrieben für Bundesräte. Ja. Honecker, Furgler etc. Ja. Also die haben erzählt, was sie geschrieben haben. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, sie haben es natürlich müssen, weil also Bundesrat, man muss sich das mal ein bisschen vorstellen, ist vom Morgen früh bis zum Abend spät mit irgendwelchen Terminen unterwegs und tut wahrscheinlich an einem Tag, ich weiß nicht was, 30 oder so verschiedene Themen behandeln. Und es geht wirklich darum, denen quasi ein Aide-Memoir, wie man dem sagt, zu machen, also dass man dann aufschreibt, um was geht es überhaupt und was ist die Philosophie und was müssen sie sagen.
Wie viel Einfluss hat man da als Ghostwriterin?
Wie viel?
Einfluss? Kann man da auch etwas unterjubeln?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Die kleinen Ghostwriters, wie ich es damals war, die haben Chefs und die schauen das mit ganz, ganz genauen Brüllen an und das muss voll der Ideologie entsprechen, die gerade herrscht.
Aber das Gefühl ist nicht schlecht, oder? Wenn man dann sieht, wie der Bundesrat...
Es ist schön, wenn sie es nachher im Parlament so vortragen, wie man es gesagt hat. Das sind die kleinen Glücksgefühle von kleinen Beamtinnen.
Gerhard Schroth, Sie machen ja auch etwas mit dem Kopf von anderen Leuten. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie Patienten auf dem Schragen, sage ich jetzt einmal, haben und sie wissen, ich dringe jetzt eigentlich in das Heiligtum, in das Gehirn vor mit Instrumenten. Was läuft bei Ihnen selber persönlich da ab an Gedanken?
Ja, also ich meine, ich habe nur Zeiten erlebt, also wo man Gehirndiagnostik gemacht hat, und die Diagnostik selber war ein Risiko. Also man hat, das sind die Zeiten, das ist ein Begriff, Pneumenzephalographie heißt es, da hat man punktiert, entweder durch ein Bohrloch oder im
also Rücken. Das Loch ist hier nicht gemacht.
Ja, und das Hirn schwimmt ja in Nervenwasser, ist gut geschützt, einerseits durch den Knochen, andererseits in Wasser. Und da hat man das Wasser dann entfernt und hat dann Luft reingespritzt, um Bilder zu machen, Röntgenbilder, wie sich die Luft verteilt und hat es dann daraus Rückschlüsse gezogen. Ja klar, ich meine, das waren Situationen, jemand hat Krampfanfall, jemand kann plötzlich was nicht mehr bewegen und das war die Form der Diagnostik oder die Angiografie, das ist die Gefäßdarstellung, die ist damals in Portugal übrigens entwickelt worden von einem sehr großen Pionier mit großen Ideen, der hat da Sachen ins Gefäßsystem gespritzt und hat dann Bilder gemacht, wie die Gefäße gehen. Problem war nur, praktisch alle Patienten sind gestorben. Also das war noch die Zeit, wo man experimentell, heute ist so, wenn wir an den Tisch gehen, irgendwas machen, dann wissen wir ganz genau die Instrumente, das wird trainiert an Phantomen, an zum Teil leider auch an Tieren, da sind wir aber sehr vorsichtig. Und jeder ist ausgebildet und wir sind im Team. Das wird vorher, zum Beispiel beim Schlaganfall, werden Bilder gemacht, wie viel vom Gehirn kann man noch retten, wie viel nicht. Und dann manchmal macht man es nicht.
Also, aber eben, Sie selber, Sie stehen dort, Sie wissen, jetzt greife ich ein in quasi das Heiligtum. Bereiten Sie sich vor? Wie konzentriert man sich? Oder denken Sie überhaupt, Sie könnten jetzt auch daheim im Garten Sie an Bäumen pflanzen? Was macht der Gerhard Schroth?
Also bei Notfällen können wir uns natürlich nicht vorbereiten. Und unser Fach ist immer, oder wird zunehmend ein Notfallfach. Also jemand kommt rein und ist zum Beispiel plötzlich gelähmt. Und dann tust du einfach mal so einen Ablauf beschreiben. Dann kommt erst der Neurologe, macht die Untersuchung, was ist ausgefallen. Aber da sieht man natürlich nicht viel. Da weiß ich nur, im Gehirn sind Kabel und die Kabel irgendwo sind sie unterbrochen. Das kann der Kliniker machen. Ob da zum Beispiel, das ist eine aktuelle Frage, ist es eine Blutung oder eine Durchblutungsstörung, das kann er nicht beantworten. Und das ist heute möglich eben mit diesem, was Sie erwähnt haben, mit diesen Computern. Also die Leute kommen in die Röhren, gibt verschiedene Röhren, und dann hat man innerhalb von 1-2 Minuten genaue Informationen, was ist kaputt vom Gehirn, was kann man retten, welches Gefäß ist zu, und dann kann man ganz präzise planen, also mache ich jetzt das Gefäß wieder auf, wie riskant ist das Ganze. Und es wird dann natürlich, wenn der Patient wach ist, besprochen mit ihm selber. Das ist was ganz Wesentliches.
Aber dass man Sie, ich frage zum letzten
Mal. Ich stehe selber, ich mache das seit über 20 Jahren. Ich bin der Profi und mache es und habe aber ein Team jetzt von 3 Leuten, die das insgesamt rund um die Uhr machen können. Und von 3 weiteren, das ist auch enorm wichtig.
Er redet nicht gern über Gefühle. Herr Schroth, was ist bei Ihnen, an was denken Sie, wenn Sie einen Eingriff machen? Dürfen Sie an etwas anderes denken oder sind Sie einfach voll konzentriert? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie den Patienten vor sich
haben? Also ich überlege mir vorher nicht, dass ich konzentriert bin. Ich nehme einen Kaffee. Wenn ich relativ ruhige Hände habe, da kann ich nur das leisten. Und dann geht man hin und dann bespricht man nochmal. Wir haben alle Bilder vor uns, alle Bilder, das muss stimmen, also es muss professionell sein. Die sind alle auf den Monitoren. Und dann machen wir die ersten Bilder. Also, und dann wird es eingefroren. Wir arbeiten an Monitoren, sozusagen wie Computerspiele sozusagen.
Also Sie machen den Kopf vom Patienten nicht mehr auf, sondern?
Wir machen alle, also das ist meine Spezialität. Beispiel, wenn ein Gefäß verschlossen ist durch einen Schlaganfall, dann punktieren wir an der Leistenarterie, wie der Kardiologe auch, das ist vielleicht ein bisschen vertrauter, ne? beim Herzschlag, beim Herzinfarkt, da ist das ein Herzkranzgefäß verschlossen, dann punktiert er und geht dann
zum Beispiel in der Leiste. Nicht in den Kopf, sondern in die Leiste.
Wir fangen an der Leiste an und das sind dann kleine Katheter, die man dann eben bildgesteuert navigieren kann.
Also wie Schläuchli, wo dann aufgehen bis ins Hirn.
Das ist ein Schlauch, ja. Und wir machen dann ein Bild. Das Bild wird eingefroren und dann arbeiten wir in dem Bild, wie sozusagen im Computerspiel. Und sehr, sehr präzise, also es ist im Submillimeterbereich.
Also ich kann mir vorstellen, der Patient liegt da, vor sich haben Sie einen grossen Bildschirm, aber Sie schauen den Bildschirm auch nicht den Patienten und operieren aber an seinem Hirn nebenzu, wie in einem Computerspiel.
Also bei uns im Inselspital ist nicht wie bei armen Leuten, wir haben 6 Bildschirme. Wir sehen das Gehirn praktisch in allen Ebenen gleichzeitig, dreidimensional. Und in den Bildern wird dann navigiert und da sieht man dann, wie der Katheter kommt und eben man sieht dann zum Beispiel die Verschlussstelle und da gibt es eben verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Also heute mit Stents einfach den Thrombus an die Wand drücken oder wieder rausnehmen.
Ein Stent, das ist...
Das ist so ein Maschendraht. Da gibt es auch so einen Song, Maschendraht-Dinge. Also ein Stent ist ein Metallgitter, das genau angepasst ist an die Größe vom Gefäß. Durchmesser, es gibt verschiedene Typen. Und den Stent kann man einbauen, der hat eine Radialkraft. Also dehnt sich dann aus und drückt dann die Engstelle an die Wand. Oder es ist ein Ballon gleichzeitig dran. Dann kann man die Engstelle eben ballonieren. Das ist ja ein Begriff, den kennt man. Also einfach das Material, wo das Gefäß verengt, an die Wand drücken. Was wir nicht so gerne machen, sondern da gibt es eben neue Entwicklungen. Wir können das Ganze rausnehmen, was besser ist für den Hirnkreislauf.
Aber es ist ja verrückt, dass alles passiert im Hirn. Das sind ja ganz kleine Gefäße zum Teil. Das ist auch sehr heikel. Da könnte irgendwie etwas schief gehen. Was passiert?
Ja, ich meine, es kann immer was schief gehen, wenn's eben nicht professionell gemacht wird, wenn man nicht in der Routine ist. Die Gefäße sind nicht so klein. Die Gehirngefäße, also die Halsschlagader, wenn sie in den Hals greifen, dann spüren sie es pulsieren. Die sind etwa 4 bis 5 Millimeter Durchmesser. Also ist nicht ganz klein. Und die Hirngefäße selber, denen wir noch navigieren, die sind 1 bis 2 Millimeter groß. Aber unser Katheter und die ganzen Drähte und Instrumente sind im Submillimeterbereich zum Teil.
Ja. Wie häufig passiert es, dass einem jemand stirbt unter der Hand?
Also das kann theoretisch passieren, aber das ist eine Rarität und ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass das jetzt passiert wäre. Aber theoretisch ist das möglich. Nur, ich meine, die Eingriffe, also wenn jemand zum Beispiel mit einem schweren Schlaganfall reinkommt, Schlaganfall ist ein ganz weiter Begriff, kann Hirnblutung sein, diese Blutungen, wo ein Gefäß rupturiert ist,
also zerbirst,
ja, da ist das Risiko ganz grob, dass Leute sterben, ein Drittel, also ein Drittel stirbt, ein Drittel kommt schon gar nicht in die Klinik, ein Drittel bleibt behindert, ein Drittel, und das wollen wir eben noch vergrößern, den Anteil, ein Drittel, kann wieder ein völlig normales Leben führen. Also ist es schwierig zu sagen, was ist passiert. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man das sehr, sehr genau kontrolliert. Also alle Patienten bei uns werden nachuntersucht nach 3 Monaten und schaut, was kommt raus, wenn man nichts gemacht hat. Und das sind sozusagen, das ist, was in der Parapsychologie noch fehlt zum Teil, eben, dass man wirklich genau schaut, ich habe das und das und das gemacht, das war nicht optimal, das hat vielleicht die Situation verschlechtert, also früher müsste man sowas machen. Das.
Und gleich, wenn es passiert, oder vielleicht in Ihrer Karriere ist es möglicherweise doch schon mal passiert, wie geht es einem nachher, wie gehen Sie mit so etwas um, wenn Ihnen jemand stirbt?
Also das Wesentliche ist in der Situation, dass man sehr, sehr genau analysiert und dazu brauchst du Kollegen, dazu brauchst du eine Kooperation über lange Zeit, auch Kollegen, die außerhalb sind. Also wir, die Eingriffe machen, stellen die Indikation nicht selber, sondern das wird im Team vorher besprochen. Da liegt die und die zum Beispiel Gefäßmissbildung im Gehirn vor. Das Risiko heutzutage, dass dort was, und da gibt es große Studien, dass dort in den nächsten 5 bis 10 Jahren was passiert. Das Alter spielt eine Rolle, ist zum Beispiel 5%. Wenn der Patient 50 ist, schon eine Lebenserwartung, da kann man das genau kalkulieren. Und dann muss ich mein Eingriffsrisiko kennen, muss ich auch dokumentiert haben. Und mit der Information, das ist ganz wesentlich, muss ich dann zum Patienten gehen vorher.
Aber wenn es passiert, menschlich, laufen Ihnen das noch oder kann man das?
Natürlich, das ist sicher was, wo man dann auch nicht mehr so schnell sofort weitermacht in der Routine, sondern diskutiert, vor allem Gedanken macht und natürlich depressiv ist, ganz klar.
Deren Seins, Sie hören es persönlich, meine beiden Gäste sind der Gerhard Schroth, Hirnforscher und Chirurg am Inselspital zu Bern und Margrit Meier, unter anderem eben auch die Präsidentin von der Schweizerischen Vereinigung für Parapsychologie. Margrit Meier, Sie haben den spirituellen Weg verloren, haben eben eine Diplomatenkarriere eingeschlagen, haben andersweitig gearbeitet und sind eine begeisterte Bergsteigerin gewesen. Und dort ist Ihnen etwas passiert, was Sie zurückgeführt hat zu dieser spirituellen Welt? Was war das?
Ja, das Bergsteigen ist für mich wie ein Symbol für eine Suche von etwas, das noch grösser ist als mich. Und ich glaube, diese Suche ist in jedem Mensch drin. Und mich hat sie wirklich dazu geführt, dass ich fast auf jedem Kontinent auf den höchsten Bergen gewesen bin, also auf dem Mount Everest bin ich nie gewesen, aber ich bin doch auf mehreren 7000er gewesen. Und auf einem von diesen 7000er ist ein Erlebnis für mich passiert, wo mein Leben tief verändert hat. Und zwar war es ein Einblick in eine Wirklichkeit, die höher ist als unseren Alltag, in ein umfassendes Ganze und auch in eine Feststellen, dass der Sinn von unserem Leben eigentlich die Liebe ist und die Liebe zu leben.
Also mit dem ist es noch schwierig, sich das vorzustellen? Das war eine Art wie eine Eingebung? Oder Sie sind auf dem Berg gestanden und haben die Welt angeschaut? Was ist passiert?
Sie können es vergleichen mit einem Nahtoderlebnis. Also viele Leute, die von Nahtoderlebnissen erzählen, dass sie eben mit geistigen Wesen in Kontakt gekommen sind und dass sie seither das Leben anders sehen.
Kann man es mir noch ein bisschen plastisch beschreiben?
Ich glaube, man muss es selber erlebt haben. Sonst verliert es an Kraft, wenn man es schildert. Also, ich will jetzt keine Zeichnungen, keine Comics daraus machen. Nicht?
Aber es ist wie etwas Größeres, wo Sie gespürt haben.
Es ist ein Einbruch für etwas Größeres im eigenen Leben. Und also die Mystiker von allen Jahrhunderten werden da davon erzählen. Nicht?
Aber einfach, wie oder in welcher Umgebung ist es passiert? Also hoch droben, 7000, und waren Sie in einer Gefahrensituation da oder waren Leute noch um Sie herum? Oder einfach so, dass...
Es ist im Basislager passiert, und zwar in der grössten Angst vor dem 7500er, wo ich wusste, jetzt wird es kritisch, jetzt komme ich in Todeszonen und überlebe ich das, warum tue ich mir das an? Das ist schon mal die Frage, warum geht der Mensch so extrem? Also ich habe mich selber nicht mehr verstanden. Was mache ich da eigentlich? Warum gehe ich nicht ins Meer baden? Was habe ich da zu tun?
Das ist plötzlich nachts oder so die Gedanken gekommen und dann so oder wie?
Ja,
wie kann man
Bilder.
Und wie hoch war es?
Der Hirnforscher, ja.
Ich frage so, ne? Weil Todeszone fängt eigentlich schon, also ich glaube, das höchste Dorf oder Stadt ist in Peru, glaube ich, bei La Paz irgendwo, ist, glaube ich, 5000 eine Mine, wenn ich mich recht erinnere. Also, ich meine, die waren wahrscheinlich schon höher, wo man langfristig nicht mehr leben kann eigentlich. Nein.
Also in der Todeszone bin ich auch gewesen und ich habe erlebt, dass es am Morgen 2 Stunden gebraucht hat, um die Schuhe zu binden. Also wenn sie auf 6'000 Schuhe binden, riskieren sie 2 Stunden dazu zu haben, weil einfach das Hirn so nicht funktioniert. Aber ich mache ihnen auch Gefallen nicht, es war nicht so hoch.
Nein. Ich würde das nie in Abrede stellen, aber nur halt Frage für die Umstände. Ja. Weil die Nahtoderlebnisse, die ja hoch, also das heißt interessant, ich kenne eine Person, die das hatte oder beschrieben hat im Nachhinein, übrigens nach dem Schlaganfall. Im Schlaganfall gibt es ein Gefäß, das ist die Arteria basilaris, die versorgt den Hirnstamm. Und wenn das zu ist, dann geht es wirklich ganz, ganz klar ins Leben. Das hatte sie und wir konnten es wieder aufmachen. Und die hat beschrieben, hat es auch schriftlich gemacht, was sie erlebt hat. Das für mich Überraschende auch, und ich habe damals auch ein bisschen nachgelesen und so mit NATO, das Überraschende ist das Positive. Ein Großteil der Leute berichtet das, was als Nahtod, also mit Licht und sowas, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, so war ja nicht Nahtod, sondern war irgendwie so was. Aber es positiv Lichter gestalten und so die Sachen, das war bei ihr auch. Und da war es wirklich so, dass man sagen kann, im Grunde war die Person praktisch schon hirntot, wenn man so will. Und dann ist noch gelungen, praktisch die Durchblutung herzustellen, wie auch immer. Und deshalb habe ich sehr ernst genommen.
Natürlich, und das kann man physiologisch nicht erklären, warum?
Doch, ich denke schon, dass es sind physiologisch, also es gibt Modelle, eben mit unseren Computern können wir relativ viel darstellen. Wir können schauen, wo die Gehirnareale arbeiten auf bestimmte Fantasien oder so. Zum Beispiel, wenn Sie sich was vorstellen, schon allein leuchtet das optische Zentrum aus einerseits. Und wir können die ganzen Kabelverbindungen heute, übrigens ohne Röntgen, also ohne Nebenwirkung, können wir die alle zeigen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Erlebnisse dadurch entstehen, es gibt natürlich im Gehirn Kontrollinstanzen, die sagen, das ist jetzt Wirklichkeit, jetzt sitzt du hier wirklich hier, oder ich meine, auch jetzt, jeder überlegt sich, träume ich jetzt? Soll ich dann beim TSS was zu sagen habe oder was der Kuh, oder ist es ein Traum? Und dann arbeitet es natürlich im Gehirn mit Netzwerken, und wenn da einzelne ausfallen, sei es eben durch Sauerstoffmangel, sei es auch, kann natürlich zu Erlebnissen kommen, die aber in ihrer Bedeutung gleichwertig sind, wie wenn alle Netzwerke zusammenspielen.
Das hören Sie ja sicher häufig, oder? Dass es heisst, das ist, da hat man Traum und Wirklichkeit durcheinander gebracht, oder Kabel sind ein bisschen komisch verbunden. Wie begegnen Sie so etwas?
Also was man erlebt hat, hat man erlebt. Das kann niemand wegdiskutieren. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, von der parapsychologischen Forschung hat man ja sich seriös mit so Nahtoderlebnis oder auch mit Visionen auf dem Sterbebett auseinandergesetzt. Und die wissenschaftlichen Fragen von diesen Halluzinationen sind zum Beispiel, haben die Leute einen Hirnschaden oder nicht? Haben die Leute, sind sie vollpumpt mit Medikamenten oder nicht? Was sind das für Leute? Und dann hat man festgestellt, nein, die sind überdurchschnittlich klar. Und man hat den Arzt gefragt, wie sie jetzt von so einem Erlebnis berichten, können sie etwas über die Hintergründe sagen. Und wenn man feststellt, dass die Leute überdurchschnittlich klar sind, und auch wenn man feststellt, dass wenn die Leute sagen, ich habe jetzt einen Engel gesehen oder ich habe irgendjemanden gesehen, ich sterbe jetzt, dann sterben sie, egal ob die medizinische Prognose ist, sie könnten noch eine Woche leben oder noch 14 Tage oder wahrscheinlich kriegt man sie sogar ganz durch. Das fährt schon ein bisschen ein. Also das sind Methoden von der Wissenschaft, so Halluzinationen anzuschauen und zu klassifizieren. Also ich bin in guter Gesellschaft.
Ja, aber da würde ich jetzt widersprechen, genau. Es gibt irgendeinen Spruch, ich weiß nicht von wem, ich glaube keiner Statistik, außer der, die ich selber gefälscht habe. Wissen Sie, als Wissenschaftler. Ich meine, was Sie jetzt gerade gesagt haben, also jemand begegnet den Engel und der sagt, ich werde sterben und die sterben. Das ist natürlich, nur die Sachen werden überhaupt im Gedächtnis behalten oder auch mitgeteilt, was wirklich eingetroffen ist. Wie oft hat jemand schon gedacht, also jetzt passiert gerade meinem Freund oder meinem Partner oder so irgendwas, dann denken wir aber nicht mehr dran, es ist nichts passiert. Aber wenn man mal dran gedacht hat, uns passiert was, dann, Mensch, ich habe doch zu dem Zeitpunkt auch wirklich dran gedacht. Das ist die Filterfunktion des Gedächtnisses, was da eine Statistik vortäuscht, die sicher nicht vorhanden ist. Ich glaube, mit so Sachen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Dinge. Also das müsste man wirklich prospektiv, also quasi untersuchen. Also alle, wo sowas mal gedacht haben, mal zusammennehmen und ist dann wirklich wie häufig. Ich denke, es ist selten, aber Ich will es nicht ausschließen.
Aber klar. Ich will gleich wissen, was denn mit Ihnen passiert ist nach Ihrem Erlebnis, das Sie hatten. Was hat das aus Ihnen gemacht? Oder mit Ihnen gemacht?
Also es ist für mich nachher die wichtigste Sache im Leben geworden, die Suche nach dem, was grösser ist, was über unseren Alltag rausgeht.
Und wie machen Sie das?
Wie mache ich das? Zuerst einfach mal alles gesucht, alles gelesen, alles studiert, was es gibt, Reinkarnation und alle eben die parapsychologischen Disziplinen. Ich bin heute ein bescheidener Mensch geworden. Ich meditiere und ich vermittle Meditation. Ich glaube, das ist der wichtigste Schlüssel zu einer höheren Dimension. Und ab und zu tue ich mir noch als Hobby Feuerlaufen, das Gemüt führen.
Das Feuerlaufen, das nimmt mich schon noch mal schnell Wunder.
Acht. Ja, kommen Sie.
Nein! Ich habe Angst.
Das haben alle. Das ist die beste Voraussetzung, um übers Feuer zu gehen. Weil die Angst, und das wäre noch interessant, das mal also um einen Computer anzuschauen. Die
also Angst, das Hirn anzuschauen, während jemand übers Feuer läuft.
Angst ist eine ganz starke Energie. Das ist die beste Energie, um übers Feuer zu gehen. Das ist,
klar, also ja. Angst in dem Sinn, dass man sich fernhält von Sachen, die gefährlich sind. Ich will noch ganz kurz noch mal was sagen, weil jetzt gerade mit diesen Wahrnehmungen, also Engel und die Sterbe und so, das sind ja Symbole, aber es ist natürlich schon so, dass sehr aufmerksame, dass es auch Systeme, Nervensysteme im Körper gibt, die nicht bewusst sind. Also das ganze autonome Nervensystem ist nicht bewusst. Und dass dort natürlich Signale da sind und wenn jemand aufmerksam ist, sich selber gegenüber, seinem Körper gegenüber, dass er natürlich Signale wahrnimmt, die andere vielleicht nicht wahrnimmt. Ich erinnere mich an einen Dichter, so der norddeutsche Pendant zum Gotthelf, der hat über Jahre auch Gedichte geschrieben, dass Theodor Storm, dass es irgendwas an ihm nagt. Und es war ein Tumor letztendlich, der da gewachsen ist. Und die Wahrnehmung war da. Und es ist aber jetzt nicht Parapsychologie, sondern das ist einfach auch, man kann sehr weit mit einer aufmerksamen Beobachtung der Dinge und sehr, sehr eben vorurteilsfrei, angstfrei auch letztendlich, kann man, glaube ich, sehr viele Dinge vorantreiben, auch den Meditieren und so weiter und dann zu Erkenntnissen kommen, wo andere staunen.
Das ist ja auch etwas, wo Sie, glaube ich, darüber geschrieben haben, oder? Dass man das quasi kann trainieren, das Gespür. Es gibt eine Geschichte von Ihnen mit Ihrem Vater, wo er gestorben ist, der sei vorbeikommen nach dem Tod. Mhm. Und das kann man spüren?
Das kann man spüren, ja.
Wie macht man das? Wie lernt man das?
Aufmerksam sich selber gegenüber sein, aufmerksam im Körper, also mit den ganz einfachen Meditationsübungen, atmen, den Atem beobachten, den ganzen Körper scannen, wie man dem sagt, also in die verschiedenen Teile vom Körper zu gehen, da spüren sie ganz viel.
Und was haben Sie denn da gespürt? Wie ist das gegangen?
Das war eine Kommunikation. Er war sehr alt, als er gestorben ist, sehr gebrechlich. Und er war begeistert, dass er jetzt wieder sich bewegen kann. Und das hätte man müssen sagen, dass es ihm gut geht.
Also es war wie eine Eingebung. Er ist gekommen und hat ihnen gesagt, ich bin jetzt tot.
Ja. Nein, ich war an seinem Tod dabei gewesen. Aber er hat gesagt, und jetzt geht es mir gut. Und jetzt bewege ich mich wieder. Ist das schön, dass ich den gebrechlichen Körper von einem 90-jährigen Kreis habe.
Unerklärlich, letztlich.
Ja, Sie müssen selber erleben. Das bringt nicht viel, wenn Sie jetzt mich zuhören und das glauben oder nicht glauben. Aber wenn es Ihnen selber passiert, dann wissen Sie es nicht.
Ich denke schon, oder? Das ist sicher so. Also Sie haben es ja erlebt und da gibt es keinen Zweifel und der Mensch hat Ihnen das noch kommuniziert. Also für mich jetzt, wenn ich mir das Hirn vorstelle, kann man sich schon in gewisser Weise erklären. Also die ganzen Netzwerke, wo Gedanken, Gedächtnis war wahrscheinlich auch noch vorhanden, muss ja sein, wenn es jetzt gut geht, muss ja Erinnerung haben an schlechte Tage. Nur so kann ich sagen, ich breche auf zu neuen Ufern. Aber es kann natürlich durchaus sein, und wir wissen auch, es gibt im Gehirn Zentren, die zum Beispiel sehr aktiv sind bei Angst. liegen in der Nähe auch von Freude. Also aber speziell bei Angst werden die aktiviert. Gibt es Experimente dazu, eben, dass man die Leute in den Scanner legt und dann Sachen, Bilder einspielt, wo die Angst auslösen oder Furcht oder auch Ekel oder was auch immer. Auch Freude oder Lust oder Vergnügen oder wie auch immer. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass natürlich Zentren, die Angst machen und die sind relativ auch verletzlich auf Sauerstoffmangel, dass die ausgeschaltet sind. Das kennen wir alles eben mit, dass Leute plötzlich euphorisch sind in einer Todessituation fast. Und so. Also insofern kann man es sehr gut erklären mit Verknüpfungen im Gehirn, die eben dieses Gefühl des Endlichseins, des Beschränktseins, der Angst, dass irgendwas vor einem steht, was unangenehm ist, die das ausschalten. Und ich meine, das ist noch tröstlich, finde ich, wenn das Gehirn so programmiert ist, wenn der liebe Gott das Gehirn so programmiert hat, dass eben die Zentren erst ausschalten und nicht andere Zentren, die vielleicht gerade die Angst dann verstärken, also die Freude, dass die zunächst abgeschaltet wird.
Also so wie Sie reden, müssten Sie eigentlich mit der Frau Meier einen Termin abmachen, zum Führlaufen, Herr Schroth?
Ja, also ich würde es nicht, aber ich denke, Feierlaufen gibt es ja, glaube ich, viel darüber und das ist sicher was eine Erfahrung, also wie beim Bungee-Springen oder so, aber das ist sicher das Interessantere, weil es eine lange Tradition und Kultur hat und ich glaube, es hängt schon sehr viel damit zusammen, was eine Angst zu überwinden. Auch es ist immerhin eine Gefahr da. Also wenn jemand stehen bleibt oder plötzlich ein Schlaganfall umfällt währenddessen, dann
also stehen bleiben darf man nicht.
Nein.
Ja. Also aber doch, sind ja immer
man
Profis.
Muss es können. Doch, man kann.
Ja, und wie macht man es, dass man sich die Füße nicht verbrennt?
Barfuß.
Barfuß, ja.
Entschuldigung. Also doch, es nicht Socken anlassen.
Also meine Lehrerin Peggy Dillon, die hat 3 Minuten unbeweglich auf der Rote gelutscht. Kein Problem.
Also da kann man auch nicht mehr erklären, es gibt ja Leute, die sagen, ja, Kohle das, oder Holz, das leitet nicht so gut und da hat man noch eine kleine Dampfschicht zwischen den Füßen und so. Und wenn man schnell genug läuft, dann passiert nichts. Das ist nicht das.
Das ist nicht das, weil es gibt immer wieder Leute, die sich auch ein Blut holen. Also das ist schon...
Sie selber?
Selten. Und wenn nur eine ganz kleine. Nein, selten.
In welchem Moment holen Sie sich Blotter?
Ich hole mir den Blotter, wenn ich im Kopf nicht anders bin. Also wenn ich an etwas anderes denke, dann hole mir Blotter. Aber wenn ich dabei bin, kein Problem.
Und das kann jeder?
Das kann jeder. Absolut jeder.
Wie würde es denn im Hirn aussehen von einem Feuerläufer? Welche Zentren werden ausgeschaltet?
Ich glaube eher nicht ausgeschaltet, sondern viele angeschaltet in dem Fall.
Genau.
Das ist ja auch die Vorbereitung oder so. Man muss die Angst überwinden und dann muss man natürlich auch viel zusammennehmen, also die ganze Motorik, die Bewegung muss stimmen. Also eben, wenn man mit Zehenspitzen zum Beispiel läuft, ich weiß nicht, kenne mich jetzt wirklich
normal,
da nicht aus, wie dick die Glutschicht ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man auf Zehenspitzen geht, ist natürlich der Druck größer pro Fläche, dass man dann einsinkt und dass man dann unter Umständen sich eher Verbrennungen holt. Aber ich glaube, letztendlich sind es eine Meditation, die Durchblutung, ich glaube, mit kalten Füßen darf man es nicht machen, oder wenn man Eisfies hat.
Kein Problem, doch. Im Winter ist es sehr kalt. Auch wir haben aber oft im Schnee, also nebendran Schnee und dann.
Aber ich denke, die Durchblutung muss sehr gut sein in dem Moment, sonst irgendwo. Also jetzt bin ich mal provokativ. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie durch die Gedanken, Sie selber oder wer auch immer, irgendeine Hüllsubstanz produzieren, ein Aura, was dann um die Füße sich legt und Sie schützt. Ich meine, das denken Sie auch nicht. Also muss man ja schon überlegen, was ist los, die Meditation vorher. Und ich denke schon, Sie entwickeln so ein Gefühl, dass vom Herzen her der Herzschlag stimmt, die ganze Durchblutung stimmt, der Fuß, die Fußsohle ist sehr gut durchblutet und Sie machen geschickte Bewegungen, Sie rollen ab und so. Und all das zusammen gibt eben das Gesamtkunstwerk des Feuerlaufens, wie auch immer, wo dann doch keine Blasen macht bei den meisten Leuten. Also ich denke schon, dass es so wird, ich mir es erklären. Oder wie ist Ihre Erklärung jetzt umgekehrt? Also einfach mal Probe auf Exempel. Ne? Ja, aber das ist das Problem der Parapsychologie. Wenn ich sage, ich kann andere beeinflussen oder Gedanken lesen, gibt es da noch ein
Also was wäre Ihre Erklärung?
Oder so.
Sie hat noch genau eine Minute Zeit, um erklären. Nachher müssen wir es
das
probieren.
Das muss ich sagen.
Also. Nachher gehen wir drüber. Ja, und dann sehen wir es. Nein, was ist meine Erklärung? Doch, ich glaube, es hat etwas mit dem geistigen Zustand, in dem man sich befindet, zu tun. Und es ist ein Zustand, wo man alles mobilisiert, wo man hat. Und ist vielleicht vergleichbar, wenn eine Mutter, wo ihr Kind kommt unter das Auto und jetzt hat sie Kraft, dass sie das Auto kann lüpfen oder irgendetwas machen, wo Wahnsinn ist, wo normalerweise nicht geht. Und Fürlaufen ist eine Möglichkeit, also von sich in totaler Kraft zu erleben, wo man sonst eigentlich nicht hat. Und das ist das Grossartige und Spirituelle daran.
Margrit Meier, Gerhard Scholz. Wir gehen jetzt Feuerlaufen. Es war super spannend. Danke vielmals, dass Sie bei uns persönlich sind. Merci.
Vielen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.